Einer der entscheidendsten Änderungen der letzten Dekaden, die ich überblicke, war der Wechsel vom Gestalten wollen, also dass ein Minister gekommen ist und der wollte in der Realität etwas zum Guten im Sinne seiner politischen Vorstellungen verändern. Und das dann, wenn er es getan hat, auch natürlich gut verkauft, er wiedergewählt wird. Und von dieser Haltung hat sich's verändert zu einer Haltung, ich möchte meine Position behalten. Das ist mir das Allerwichtigste. Und was muss ich tun, damit das funktioniert? Da steht dann das Gestalten, das Verändern, der Inhalt im Hintergrund, der Verkauf im Vordergrund, die Politik, die Ideologie, die Werte, die Vorstellungen werden nachgeordnet, haben nicht mehr diese Bedeutung und das spürt man.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz, das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Manfred Matzka. Er blickt zurück auf eine jahrzehntelange Karriere als hochrangiger Beamter und hat auch ein neues Buch im Gepäck. Was sich verändert hat, wie Entscheidungen hinter den Kulissen getroffen und beeinflusst werden und wieso er die Fridays for Future Generation als nächste Staatsdiener sieht. Diese Folge wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit Manfred Matzka. Er war hochrangiger österreichischer Beamter, 15 Jahre lang Sektionschef im Bundeskanzleramt und unter mehreren Bundeskanzlern gedient, zuletzt persönlicher Berater von Kanzlerin Bierlein. Heute ist er unter anderem auch hier als Buchautor. Sein neuestes Buch Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren, 300 Jahre graue Eminenz am Ballhausplatz ist soeben im Brandstätter Verlag erschienen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Herr Matzka, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Für all jene, die mit der österreichischen Ministeriumsstruktur nicht vertraut sind. Sektionschefs sind die ranghöchsten Beamten. Sie unterstehen direkt dem Minister oder der Ministerin, sind da 5 Jahre bestellt. Herr Matzka, wie viel Selbstbewusstsein oder Aufmüpfigkeit darf man als Sektionschef bringen?
Das ist gerade eine Rolle, die im Wandel sich befindet. Also, so wie Sie es dargestellt haben, direkt dem Minister unterstellt und auf 5 Jahre, das ist fast schon die Vergangenheit. Okay. Es gab in den letzten Jahren eine recht gravierende Änderung. Man hat zwischen den Sektionschefs und dem Minister die Generalsekretäre eingezogen als politische Beamte. Das hat schon zu einer deutlichen Veränderung in der Stellung des Sektionschefs geführt. Das hat sie geschwächt, weil sie den direkten Zugang zum Minister mitunter nicht mehr haben, durch die Ministerbüros und Generalsekretär mediatisiert werden. Und das hat auch zu einem Rollenwandel geführt. Jetzt rede ich einmal von der Rolle, wie ich sie kenne, wie ich sie erlebt habe in den insgesamt über 20 Jahren, weil vorher war ich ebenfalls Sektionsleiter im Innenministerium. Das war eine sehr starke Position. Wenn man A. gut war, B. Seine Materie wirklich inhaltlich beherrscht hat und C, mit der Mannschaft, mit der Sektion, mit den Expertinnen und Experten im eigenen Bereich gut zusammenarbeiten konnte, dann war man eigentlich derjenige, den der Minister gefragt hat, ob und wie er seine politischen Ziele umsetzen kann. Dann war er derjenige, der Vorschläge machen konnte, weniger über das Wie der politischen Ziele, aber über das Wie der Umsetzung. Wie geht's am leichtesten? Mhm. Wie kommt man am besten zu dem angestrebten Ziel? Und natürlich auch eine relativ starke Rolle in der strategischen Planung, weil über den Tag und über die politische Funktionsperiode hinauszuschauen, das ist schon auch Aufgabe der Verwaltung. So gesehen sehr stark. So gesehen Aufmüpfigkeit brauchte man gar nicht. Man hatte etwas zu sagen und konnte es sagen. Und konnte auch dazu sagen, wenn Sie, Herr Minister, oder Sie, Frau Ministerin, das so nicht wollen, aus politischen Gründen, dann sagen Sie es einfach, dann machen wir es halt anders, weil die Politik bestimmt immer noch und die Gesetze bestimmen immer noch den Weg, wohin es geht und nicht die Umsetzung.
Sie haben gesagt, wenn man gut war, was macht einen guten Beamten aus?
Also da rede ich jetzt von den Spitzenfunktionären der Verwaltung.
Natürlich, ja? Genau, auf dieser Ebene.
Was macht hier einen guten Sektionsleiter aus? Ich glaube, fachliche Kompetenz. Das, und zwar nicht eine einseitige, verengte Fachkompetenz, sondern eine umfassende. Mir hat es nie geschadet, dass ich Jurist bin. Das ist eine breite Qualifikation. Das heißt aber nicht, dass Juristen sein müssen. Aber eine akademische Ausbildung ist gut und mehrere Standbeine sind auch gut. Ich habe immer den Scherz gemacht, ich hätte gern, dass jeder höhere Beamte in der Republik ein Instrument spielen muss. Ja? Weil diese Kulturkompetenz in einem Land wie Österreich eine ganz eine wichtige Bereicherung ist, einfach den Horizont weitermachen, ja? Ein politisches Verständnis haben, zu wissen, worum es geht, das Leben kennen. Also fachliche Kompetenz, ja. Zweitens glaube ich, dass es Menschen sein müssen, die gut schreiben und gut reden und sich gut artikulieren können, weil sie müssen Ziele vermitteln, sie müssen über Gesetzestexte drüber schauen, sie müssen kommunizieren in die Allgemeinheit. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Dann ist es notwendig, einen rechtsstaatlich-demokratischen Grundkonsens in sich zu haben. Also zu wissen, ich bin Beamter, der ist an das Gesetz gebunden. Ich bin nicht Diktator, ich bin nicht, weiß nicht was, ja. Ich habe die Gesetze zu vollziehen, ich habe der Allgemeinheit zu dienen, das ist ein Ethos. Das muss man absolut haben, ja. Daran muss man glauben, daran muss man wirklich festhalten, weil man schon sehr viel zu gestalten und zu entscheiden hat und das kann, wenn man das nicht hat, auch relativ gefährlich sein. Führungsfähigkeiten ja, Teamfähigkeiten ja und das Umgehen können mit der Politik, also zu sehen, wie die Politiker so sind, zu wissen, was die nicht können und was sie schon können. Was sie zum Beispiel normalerweise nicht können, ist einen großen Apparat im Dienstleistungssektor zu führen. Also Manager sind die Politiker zumeist sehr schlechte, Verkäufer sind sie zumeist sehr gute. Ein politisches Gespür haben sie alle mal, alle miteinander. Und das zu erkennen, damit umzugehen mit dem politischen System und seinen Feindziselierungen, das ist, glaube ich, wichtig. Letzter Punkt, eine große Routine im Verwaltungsbereich ist auch gut und notwendig, weil das ist ein sehr komplexes System, hat ganz viele feine Stellschrauben und je besser man und mit je mehr Schrauben man umgehen kann, umso besser wird man sich durchsetzen können.
Wie viele Beamte leitet ein Sektionschef?
Sektionen sind unterschiedlich groß, aber so rund um die 100 ist die Größe einer normalen Sektion.
Das ist nicht wenig. Welches Instrument spielen Sie?
Klavier.
Sehr schön.
Und singen habe ich nebstbei auch noch gelernt, weil vielleicht, das ist zwar eine private Anekdote, aber ich wollte ursprünglich Musik studieren, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden und habe mich dann entschieden, Jus zu studieren. Ist das aus mir ein besserer Jurist als ein Pianist geworden, das weiß ich heute.
Sie erwähnen die Anforderungen auch im Buch. Sie schreiben Netzwerker, Sie brauchen Charisma, ausdauernd eben oft Juristen, umfassend gebildet in Wirtschaft, Historie, gute Schreiber und so weiter. Wenn jemand diese Qualifikationen mitbringt, wieso nicht in die Wirtschaft gehen und ein Vielfaches mehr verdienen?
Naja, so schlecht verdient man in den Spitzenrängen der österreichischen Verwaltung auch wieder nicht. Das passt schon, man kann davon gut leben, muss ja nicht jeder ganz reich werden und die ganz großen Autos fahren. Der Vorteil, den ich immer gesehen habe, ist, man kann auf lange Sicht etwas machen. Es ist die Gefahr nicht da, dass man morgen rausgeschmissen wird und ganz was anderes machen muss. Das hat schon Positives an sich, weil man in längeren Zeitlinien denken kann. Aber der ganz große Vorteil ist, man kann für das Gemeinwesen etwas gestalten. Wenn das jemand nicht will, okay, dann geht er woanders hin und konzentriert sich halt mehr aufs Geld verdienen. Aber wenn jemand mitgestalten will, am Öffentlichen, in der Demokratie, im Staat, hat er zwei Optionen. Die eine Option ist Politiker, die zweite Option ist, in die Verwaltung zu gehen. Und da muss ich sagen, ist das in die Verwaltung gehen allemal die gescheitere Option. Man ist zwar nicht so berühmt, aber man muss sich sehr viel weniger anpassen, anschmiegen, bücken,
gefallen lassen
und alles das tun, was man nicht so gerne tut, sondern kann gerade erhobenen Hauptes die Dinge sagen, die man sagen will und die Dinge so tun, wie man sie für richtig hält.
Also man muss nicht auf neutral gebürstet sein?
Ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn die Spitzenmanager der Verwaltung gar keine politische Haltung haben oder sie nicht zu erkennen geben oder sie listig zu verbergen suchen. Das hat Sinn, eine Haltung zu haben, eine Positionierung zu haben. Natürlich muss man das dann bei den Tätigkeiten, die man beruflich macht, unter Umständen zurückstellen. Ja, man ist dann nicht der Sozialdemokrat, sondern man ist der Sektionschef. Ja. Und wenn der Sektionschef eine Position hat, eine politische Position hat, die abweicht von der des Ministers, macht's das nicht einfacher, aber man kann damit offen umgehen. Man kann sagen, ich gehöre dorthin, Sie gehören dahin, wir wissen das beide. Das Einzige, warum dann der Verwaltungsmanager den Politiker ersuchen wird, ist, wenn ich sage, das will ich so nicht machen, dann nehmen Sie bitte von vornherein an, ich sage das nicht, um Sie zu boykottieren, zu irgendwas zu hintertreiben oder meine politischen Spielchen zu spielen, sondern weil ich es wirklich so glaube. Also nehmen Sie das ernst, diese Freiheit zu sagen, das ist ein Blödsinn, die möchte ich mir auch weiter bewahren und nicht deswegen nichts sagen, bloß weil die Gefahr besteht, Sie würden glauben, das ist eine politische Intervention. Auf dieser Basis kann man, gut, ich habe das selber mehrere Jahre erlebt, ich hatte ja Bundeskanzler verschiedenen Couleurs, also solche, mit denen ich seit langem politisch zusammengearbeitet habe und andere, mit denen das nicht der Fall war. Es ging mit beiden, es ging unterschiedlich, aber es ging. Hängt aber auch von beiden ab und auch davon, dass der Politiker ein Vertrauen hat in die Beamtenschaft, in die Verwaltung. Das allerdings ist sehr stark geschwunden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. So wie die Bevölkerung das Vertrauen in die Politiker verloren hat, haben die Politiker das Vertrauen in die Beamten verloren in den Ministerien. Letzteres ist schade, weil das führt dazu, dass die Politiker dann mit einem kleinen Stab im Kabinett, 7, 8, 10 Leute arbeiten. Das kann nicht die Effizienz bringen, die es bringen könnte, wenn der mit dem ganzen Ministerium von 700 Leuten etwas macht.
Oder eine Vielfalt an Perspektiven geht ja auch damit verloren.
Es gehen Perspektiven verloren, es geht Vielfalt verloren und es geht Handwerkskönnen verloren. Und einer der Gründe dafür, warum man doch in der letzten Zeit, der Corona-Zeit, Kritik gehört hat an der Qualität von Verordnungen beispielsweise, einer der Gründe dafür liegt darin, dass generell in den Ministerien handwerkliches Können verloren gegangen ist. In den letzten, sage ich mal, 20 Jahren etwa, würde ich diese Tendenz beobachten.
Wie misst man Erfolg in der Verwaltung überhaupt? Wenn Sie sagen, das ist verloren gegangen?
Wenn ich da jetzt die Antwort sagen könnte, dann würde ich wirklich in die Privatwirtschaft wechseln und viel Geld verdienen. Das ist nicht so leicht. Ja. Primär misst sich der Erfolg der Verwaltung daran, dass das gesamte Werk funktioniert, gut funktioniert, dass das erreicht wird, was man will.
Ja.
Dass die politischen Grundlinien, die die Wähler und der Nationalrat vorgegeben hat, dass die auch eingehalten werden und dass es eine Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. Ich sage nicht sehr viel mehr, nicht Begeisterung, sondern ich sage mal Akzeptanz, dass die Leute verstehen, was hier im Gemeinwesen geschieht und angeordnet wird und dass sie das auch mittragen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Darüber hinaus gibt es dann eine Reihe betriebswirtschaftlicher Kriterien. Das, was immer man tut, soll natürlich nicht über Gebühr viel kosten. Das heißt nicht, dass alles, was billiger ist, ist besser und anzustreben, aber das heißt schon, dass man genau darauf schauen muss, wofür man öffentliches Geld und Steuergeld ausgibt. Und da ist die Verwaltung ständig gefordert. Und in einer großen Organisation, das kennen wir alle, Parkinson, ergibt sie Tendenz, größer und teurer zu werden. Und da muss man gegensteuern, man muss kleiner und billiger werden oder zumindest gleich bleiben, aber die Qualität der Leistung verbessern. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Die Qualität, die Servicequalität, die juristische Qualität, das spürt man, das sieht man als Kunde und als Bürgerinnen und Bürger. Das kann man sehr fein abfragen. Wird viel zu wenig gemacht, sollte man aber tun, weil man da auch sehr gut nachsteuern kann im Kleinen. Und dort, wo es gute Verwaltungen gibt, wissen das die Leute. Also wenn man auf der Straße dann fragt, ist es bei euch, das gebe ich auf die kommunale Ebene, klappt es bei euch in der Gemeinde oder nicht, dann haben die eine klare Antwort und die wissen schon, wonach sie das beurteilen. Und das kann man auch empirisch, sozialwissenschaftlich mit entsprechenden Methoden gut nachspüren und dann weiß man die Antwort auf die Qualität.
Sie sind seit 1980 Beamter, wenn ich mich richtig informiert habe.
Ja, ich bin, wenn man die 5 Jahre davor nicht dazu zählt, wo ich Universitätsassistent war, war ich eigentlich auch im Staatsdienst. Also ich habe wirklich von 1975 bis 2015 im Staatsdienst verbracht und dann noch ein paar Monate drangehängt, schon in der Pension, war immer im öffentlichen Sektor, ja.
Warum so lang? Was fasziniert Sie an dieser Tätigkeit?
Mich hat fasziniert, was ich schon kurz sagte, mitwirken zu können und dann in späterer Folge beeinflussen zu können, was so im Staat geschieht. Das ist zwar auf der einen Seite mühselig, auf der anderen Seite aber auch schön, weil man Erfolgserlebnisse hat und einen Erfolg sieht, der vielleicht von außen nicht so spektakulär erscheinen mag, aber ich nehme ein Beispiel aus meiner Zeit im Innenministerium. Das war die Zeit, wo Österreich Schengen beigetreten ist. Das waren unendlich mühevolle Verhandlungen über die den Grenzkontrollabbau und die Gendarmen wollten nicht weg von der Grenze und die Bayern haben gesagt, aus Österreich kommt alles Schlimme und über dies kann man aus Italien dann durchdonnern nach Deutschland hinein. Also das waren schwierige Sachen. Ganz viele Verhandlungen in Wien, in Brüssel, monatelang. Und am Ende hat man dann das Erlebnis, dass die Grenzbalken weggetragen werden und man fährt durch. Und dann lehnt man sich zurück und weiß, ohne mich hätte das anders ausgeschaut oder wäre so nicht geschehen oder überhaupt nicht passiert. Und das ist schon eine sehr große Motivation, die einem dabei bleiben lässt. Hätte ich mein ganzes Berufsleben immer dasselbe machen müssen, dann wäre es nicht so gut gegangen. Ich habe eines gemacht, was man wahrscheinlich im Management machen soll. Ich habe alle 6 bis 10 Jahre den Job gewechselt. Innerhalb der Verwaltung zwar, aber mit anderen Aufgabengebieten. Das ist gut so. In dem Augenblick, wo man in einer Führungsfunktion das Gefühl hat, ich kann alles, ich weiß alles und alle rund um mich wissen weniger als ich, das ist der Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, jetzt nehme ich meinen Hut und gehe. Erstens einmal tut es allen leid, dass ich gehe. Und zweitens ist das der Zeitpunkt, wo ich nichts mehr beitragen kann an Innovation. Und das ist dann schlecht, das ist dann suboptimal. Da sollte man wechseln.
Aber gibt es wirklich einen Zeitpunkt, wo man alles gelernt hat? Es gibt ja immer was zu lernen.
Nein, den gibt es nie, aber das Gefühl, man kann alles, okay, das ja. Hat man und das ist ja dann der Fehler.
Trügerisch.
Man kann nicht alles, man weiß nicht alles, aber man glaubt, ich weiß alles besser als alle anderen. Das ist ja nicht nur für Beamte schlecht, das ist auch für Politiker schlecht zum Beispiel.
Was würden Sie als beruflichen Höhepunkt in dieser 40-jährigen Karriere sehen?
Ja, natürlich die Tätigkeit als Präsidialchef im Bundeskanzleramt. Weniger deshalb, weil das ein hohes Prestige hat. Also im Staatsprotokoll ist man da irgendwie ganz vorne, darf man sitzen in der ersten Reihe bei großen Veranstaltungen. Das ist eigentlich wurscht. Ja. Aber der Präsidialchef im Kanzleramt hat den Vorteil, dass er in der Mitte einer Koordinationsstelle, nämlich des Kanzleramts, sitzt. Und daher ein bisschen selber entscheiden kann, was der Schwerpunkt der Tätigkeit sein soll. Und einer der Schwerpunkte meiner Tätigkeit war, obwohl das von außen her gar nicht so sehr assoziiert wird mit Kanzleramt, war der Kulturfuß, ja, die Kulturachse, die Kulturschiene. Ich habe im Jahr 2015, 200 Jahre nach dem Wiener Kongress, eine große Ausstellung zum Wiener Kongress gemacht, und zwar am Originalschauplatz, im lebenden Pallasplatzgebäude. War eine Höllenherausforderung, weil Ministerräte und Museumspublikum zusammenzubringen, ist nicht leicht. Ist aber gelungen, wir hatten 60.000 Besucher und wirklich die Vermittlung dessen, was da in Wien 1814, 1815 geschehen ist. Auch ein Schulklassenfeedback vom Feinsten. Und diese Dinge, auch solche Kleinigkeiten machen zu können, das ist schon ein Highlight. Und ich setze noch eins drauf, wieder aus dem Kulturbereich, dass es mir gelungen ist, nach dem Skandal ums Burgtheater 2013-14, die Bundestheaterfinanzierung und Organisation auf solide Beine zu stellen, sodass das eigentlich heute längst erledigt ist, und das weiß auch jeder, sind in ruhigem Fahrwasser, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ich meine, wenn Sie andere Highlights wollen, gibt es auch.
Vielleicht ein paar Anekdoten.
Wollte ich gerade sagen, das ist Anekdotisches. Ich konnte bei der österreichischen Ratspräsidentschaft, bei der vorvorletzten schon, ja, 2006, kam der amerikanische Präsident. Ja. Und jeder hat gesagt, der Bush, das ist irgendwie ein, ich sage es auf Österreich, ein Dummlack, eine sehr schlechte Figur. Und ganz weit von der, die haben mir gedacht, den schaust du an und habe mich von meiner Protokollabteilung einteilen lassen als Begleitoffizier für den Bush. Das ist normalerweise etwas, was ein jüngerer Beamter macht. Der weicht ihm dann nicht von der Ferse und organisiert alles, was da getan werden muss. Und ich habe mich einteilen lassen und bin dann einen ganzen Tag hinter dem Bush hergejappelt, der in der Früh in die Hofburg hineingegangen ist, vorne beim Bundespräsidenten und am Abend in der Nationalbibliothek heraus. Und habe auf diese Weise diesen Menschen kennengelernt, wie er tickt. Ja? Und das war hochinteressant. Das war wirklich hochinteressant. Mein Bild war, das ist ein sehr geschickter, sehr cleverer, aber doch nur Süd-USA Autoverkäufer. So hat er agiert. Sehr schnell in der Auffassungsgabe und hat mich gar nicht so negativ beeindruckt. Viel negativer beeindruckt hat mich die ebenfalls an seiner Seite befindliche Condoleezza Rice. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so kalte Person erlebt wie die. Die war in der Lage, einfach durch eine Menschenmenge gerade durchzugehen. Da war ich irgendwie fassungslos, wie man so straight sein kann wie das. Und das erlebt man dann auch, das sind auch die schönen Dinge, das macht dann auch einen Spaß.
Wenn man jetzt den Bogen spannt, von 1980 bis heute, wie bringen wir die Verwaltung des 21. Jahrhundert oder welche neuen Herausforderungen haben sich gestellt, auf die es noch keine Antworten gibt?
Ich würde vielleicht bei der Gelegenheit gern kurz auf mein Buch zu sprechen kommen. Das Gerne. Buch handelt von der Beratung der Politik. Ja? Berater von Politikern, also die Menschen in der zweiten Position, in der zweiten Reihe, weil ich an der Beratung der Politik die Antwort gerne festmachen würde. Einer der entscheidendsten Änderungen der letzten Dekaden, die ich überblicke, war der Wechsel von Gestalten wollen, also dass ein Minister gekommen ist und der wollte in der Realität etwas zum Guten im Sinne seiner politischen Vorstellungen verändern, hineingreifen, gestalten, ändern, etwas tun für die Leute. Und das dann, wenn er es getan hat, auch natürlich gut verkauft, er wieder gewählt wird. Und von dieser Haltung hat sich's verändert zu einer Haltung, ich möchte meine Position behalten. Das ist mir das Allerwichtigste. Und was muss ich tun, damit das funktioniert? Da steht dann das Gestalten, das Verändern, der Inhalt im Hintergrund, der Verkauf im Vordergrund, die Politik, die Ideologie, die Werte, die Vorstellungen werden nachgeordnet, haben nicht mehr diese Bedeutung und das spürt man. Das ist kein österreichischer Trend, der ist wohl international, der ist wohl der Medienlandschaft geschuldet und der Art und Weise, wie heute kommuniziert wird. Aber ich halte das für keine so gute Entwicklung. Das ist das, was die letzten 20, 30 Jahre am stärksten bestimmt hat. Was auch noch merkbar ist, ist natürlich der strukturelle Wandel in der Politik. Unsere Verfassungen, nicht nur die österreichische, sind darauf ausgerichtet, dass es Parteien gibt, starke Parteien, und das sind die Träger des politischen Geschehens. Unsere Verfassungsstrukturen, unsere staatlichen Strukturen haben noch nichts Gescheites erfunden, wie man mit politischen Bewegungen umgeht, die keine Parteien sind. Die es aber doch gibt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Ein-Tages-Fliegen und Single-Issue-Geschichten, sondern von einer strukturellen Änderung, von einem stärkeren Selbstbewusstsein, vom Verständnis des Bürgers, souverän sein zu wollen. Und wenn
also
heute
Fridays for Future nehmen wir als Beispiel.
Pardon?
Nehmen wir das Beispiel Fridays for Future.
Jawohl, das ist eines, das ist mir auch schon ein bisschen zu stark medial aufgesetzt, aber es gibt ganz viele Dinge im Kleinen, also Selbstorganisation. Wenn heute Menschen politisch was bewirken wollen in ihrer unmittelbaren Umgebung, dann gehen sie ja nicht mehr in eine Partei, sondern dann machen sie eine, weiß nicht, Bürgerinitiative oder tun sich so zusammen oder sehr spontan eine große Facebook-Gruppe oder was der Teufel auch immer. Und mit diesen neuen sozialen Phänomenen der politischen Artikulation kann unser System nicht umgehen. Die Verwaltungen haben einen sehr guten Bezug zum Gesetz, haben einen sehr direkten Bezug zur politischen Führung und haben ganz wenig Bezug zu denen, um die es geht, nämlich zu den Leuten. Ja? Das wird ein bisschen kompensiert durch Verbesserungen im Service, Bürgerportale, Auskunftsstellen und so weiter. Das ist okay, ja? Also an der Pudel selber, wo verkauft wird, da passt man sich dann den modernen Zeiten an. Aber das ist ja nicht alles. Es geht ja nicht nur um Service, es geht ja auch um mitmachen lassen. Und in der Wissenschaft wissen wir heute, es gibt Crowdsourcing. Ja? Da holt man sich Geld von vielen. In der Wissenschaft weiß man, auf E-Papers, auf gute E-Papers kommen sehr viele Reaktionen und mit denen kann man was anfangen. Aber dieses Crowdsourcing, dieses Crowdfunding im Politischen, das haben wir technisch noch nicht umgesetzt. Und das ist wahrscheinlich eine besonders große Herausforderung.
Das heißt, die Ideen der Bürger, die ja schon bestehen, wirklich politisch wahrzunehmen?
Ideen und Wünsche, natürlich auch Wünsche, Interessen, wahrzunehmen und darauf einzugehen, mit denen etwas zu machen. Sie werden wahrgenommen heute in technisch unzulänglichen Mustern. Also wir haben das Volksbegehren. Ja? Ja. Da wird was wahrgenommen, das wird dann auch finalisiert, das kommt dann auch in einen Prozess der Bearbeitung und aus und Ende. Ja?
Genau.
Und da sieht man, okay, das ist kein schlechtes Instrument, aber das ist nicht mehr oder nicht so fein geschnitzt das Instrument, das man brauchen würde. Wir fahren im Demokratischen immer noch mit einem Auto der 50er und 60er Jahre.
Das ist ein schönes Beispiel, ja.
Und haben einen Schraubenschlüssel in der Hand, ja, und wundern uns dann, dass das moderne Vehikel gar keine Schraube mehr hat, sondern einen Diagnosestecker. Ja, und den haben wir nicht. Und wenn wir ihn anstecken würden, könnten wir das Softwareprogramm nicht neu starten oder lesen. Ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen, weil es dieselbe Zeitspanne ist.
Fehlt der Wille zu diesen Umsetzungen oder warum gibt es sie noch nicht?
Ja, es wird schon auch der Wille fehlen, weil die Entscheidungsträger in der Politik sitzen ja noch zu einem großen Teil auf den alten Strukturen drauf. Für die sind neue Methoden, neue Prozesse eine Gefahr. Ja, genau. Die beherrschen die Karriere unter den alten Bedingungen, unter den neuen beherrschen sie nicht. Übrigens, ein ganz interessantes Detail, Politiker sind sehr viel weniger IT-affin als die Bevölkerung. Die können mit den neuen Technologien selber sehr viel weniger umgehen. Sie bedienen sich irgendwelcher Facebook-Wachseln und Social-Media-Experten, aber selber das zu nutzen, was ihre Kinder nutzen, ja, tun sie nicht. Die sind auf dem Niveau, weiß ich nicht, 12-Jähriger in der neuen Mittelschule, ja, was die IT-Kompetenz und die Social-Media-Kompetenz anlangt. Und das sagt auch allerlei aus. Ja, die setzen sich damit nicht an. Also das heißt, die wollen nicht. Ein anderer Punkt wird sein, es ist auch nicht leicht. Es ist nicht einfach, es ist komplex. Da muss man auch vieles erfinden. Und die das wollen und die von unten drängen, die haben ja auch noch nicht die Organisationsform gefunden, die effizient ist. Es ist ja nicht so, dass in einer breiten Front ein Sturm durch die Bevölkerung geht, die sagt, so und so möchten wir es haben. Das ist viel nicht, zu fragmentiert und viel zu kleinräumig. Das fehlt auch von der anderen Seite.
Es rumort sehr wohl.
Es rumort ein bisschen. Wenn ich mal die heutige Situation vergleiche mit der, in der ich politisiert wurde, 1968 und danach, würde ich sagen, das Rumoren heute ist ein Maillüfter. Ja? Es gibt keine große gesellschaftliche Tendenz in Richtung Veränderung. Es gibt kleine Tendenzen. Und es gibt...
Aber es gibt eine schlimme Tendenz und das ist dieser gegenseitige Vertrauensverlust. Und darauf basiert die Demokratie bis zu einem gewissen Grad.
Das ist dann der Punkt, zu dem es führt. Nicht? Wenn Systeme zu lange beharren, weil sie stark sind, dann beharren sie so lange, bis dann wirklich der große Crash und der große Knackpunkt kommt. Und dazwischen verliert man dann den Kontakt zueinander und kommt in eine Situation, wo... Ich glaube, recht zu haben, aber ich weiß es nicht, weil ich bin in den Kreisen nicht. Aber mein Gefühl ist schon, dass heute die 14, 15, 16, 17-Jährigen, die pfeifen auf den Staat. Die haben mit dem nichts zu tun, weil sie A, nicht wissen, dass sie ohne ihn nicht leben könnten, weil er so viele Leistungen erbringt. Erzählt ihnen auch niemand und sie erleben jetzt auch nicht, welche Leistungen das sind, dass die Schule ganz viel Geld kostet, wie eine Lehrerausbildung ausschaut und so weiter und so fort. Das muss man auch vermitteln. Das ist ein wichtiger Aspekt politischer Bildung, um diese Identifikation zu schaffen, nicht? Und den Gegensatz abzubauen und das Erleben zu vermitteln, ich kann mitgestalten, ich bin dabei, ich bin Teil des Ganzen.
Eben, weil dieser Bezug, der fehlt dir oft noch. Und mit 14 habe ich mich wahrscheinlich auch nicht für den Staat interessiert, aber ja, wie Sie sagen, da geht einfach viel Energie verloren, weil die Fridays for Future bewegen, sehe ich jetzt nicht als die typische nächste Beamtenschaft. Das ist überspitzt
Nein,
formuliert.
Die gelten alle nicht als die nächste Beamtengeneration, aber da soll man sie nicht täuschen. Sie sind es. Weil es werden keine Beamten im grauen Gewandel vom Himmel herunterfallen, sondern der Staat wird die Menschen von dort rekrutieren, wo sie sind. Und die sind nun mal so.
Wo sie politisch aktiv sind auch.
Aber da werden auch Leute sein, die anders politisch aktiv sind, als die jetzt politisch aktiv geworden sind. Also wir werden es schon zu tun haben mit einem anderen Selbstverständnis. Ein bisschen spürt man es schon. Ich habe das in meiner Tätigkeit im Bundeskanzleramt im Feld von E-Government gespürt. Das gehörte dazu, die Koordination von E-Government. Wir hatten dort gute Strukturen und haben wirklich viel geleistet. Und da kannst du ja mit alten Beamten nicht ununterbrochen oder unendlich arbeiten, weil mit 40 gehört ein ITler zum alten Eisen. Du brauchst die Jungen mit dem Flinserl im Ohr, die ganz frisch kommen und schon mal zweimal irgendwo gehackt haben, erfolgreich. Ja. Ja? Und die denken ganz anders. Die waren auf einmal... fast perplex, dass es Dienstzeiten gibt von 8 bis 4. Ich habe gesagt, mir ist eine Dienstzeit völlig wurscht. Wenn ich dran hänge und nicht durchkomme bei einer Programmierung, dann bleibe ich so lange dran, bis ich fertig bin. Aber danach möchte ich bitte einmal 2 Tage eine Ruhe haben, weil dann bin ich wirklich flach wie eine Flunder. Also variable Dienstzeitmodelle. Der direkte Umgang in der Problemlösung, projektorientiertes Arbeiten, die wollten auch kein Einzelbüro haben. In früheren Zeiten war das ganz wichtig. Beamte wollten ein Einzelbüro haben, einem Fenster an der Fensterachse und da waren es. Und das war super, ja. Und in der Karriere dann ein Büro mit 2 Fensterachsen. Nein, die wollten in einem Großraumbüro sitzen, die wollten in Teams arbeiten, auch zeitlich flexibel. Also da sieht man schon, dass das hereinkommt und das wird sich weiter fortsetzen und ich glaube, das ist auch notwendig, weil auch die Verwaltung ja die Bevölkerung widerspiegeln muss.
Wenn Sie die Verwaltung heute von Grund auf neu denken könnten, wie würden Sie es aufstellen?
Ich könnte es nicht von Grund auf neu auf die grüne Wiese stellen, weil es einfach gibt. Ja, so wie es ist, gibt es. Es ist also die Frage eines Veränderungsprozesses und des Change Managements. Ich glaube, dass man das aktiv, proaktiv forcieren muss, was ohnehin ein bisschen passiert, nämlich Verflachen von Hierarchien und dieser hierarchischen Strukturen, stärkeres Netzwerken, stärkere horizontale Kooperationen in Gruppen, in Teams und entrümpeln im Formalen. Immer wieder kritisch schauen, welche Prozesse sind denn noch vernünftig und welche sind nicht mehr vernünftig. Die schmeißt man weg. Der Zwang, dass jede Verwaltungsunit in jedem Jahr 5% ihrer Tätigkeiten beenden muss. Ja, die 5% unwichtigsten, die müssen wegfallen und 5% neue kommen dazu. Das klingt so wenig, ja, aber das heißt,
auf Dauer,
also in 10 Jahren ist die Hälfte ordentlich umgekrempelt und in 20 Jahren ist alles anders. Das so etwas macht Sinn. Solche Modelle gibt es auch. Die Einheiten müssen wahrscheinlich ein bisschen näher zum Bürger rücken, aber in den Einheiten geht es auch darum, ein bisschen den Trend wieder umzukehren und die Expertise, die Fachkompetenz stärker zu betonen, auch stärker zu belohnen und zwischen der Politik und der Verwaltung eine klarere Trennlinie zu ziehen. Die einen sind da, um zu rudern, das ist die Verwaltung, und die anderen sind dazu da, um zu steuern. Und es soll, um Gottes Willen, keiner, der steuern soll, das Ruder ergreifen, das geht daneben, und keiner, der rudert, ins Steuer fallen, das geht auch daneben. Also diese Arbeitsteilung ist ganz wichtig. Da kann man sich bei anderen Staaten ein bisschen etwas abschauen. Ich glaube, dass Schweden, Finnland, also die nördlichen Staaten, diese Trennung von Strategie und operativer Umsetzung besser als wir haben. Ich glaube, dass einige der Nordstaaten auch dieses Selbstbewusstsein und die Selbstverantwortung der Bürger in einem positiven Sinn stärker haben als wir. Da kann man sich das abschauen. Von anderen Verwaltungen vielleicht was anderes, aber ein Problem ist, wir haben eine so gute Verwaltung in diesem Land, dass wir bei ganz vielen Benchmarks ganz vorne sind. Also wir tun uns schwer mit Vorbildern. Säße ich heute in Sizilien und würde mir die Frage gestellt, wie soll denn die Verwaltung ausschauen, dann fahrt ihr mal nach Österreich und schaut mir einige Sachen an und käme heim mit einem großen Paket von wunderbaren Dingen, die umzusetzen werden. Wir haben das Land nicht, wo man hinfahren kann und sich ganz viel abschauen kann, weil es gibt überall Dinge, die besser sind als bei uns. Da kann man lernen und man kann vieles lernen und das wäre ein wesentliches Element des Neuaufsetzens, vieles lernen davon, wie sich Bürgerinnen und Bürger heute für allgemeine Interessen und allgemeine Aufgaben und allgemeine Fragestellungen organisieren. Da soll man sich was abschauen, da bin ich wieder bei dem Crowdfunding an Ideen.
Warum ist das Image von der österreichischen Verwaltung in der Bevölkerung dann so, wie es ist, sagen wir es einmal?
Naja, das ist ja nicht so schlecht, weil ganz oben stehen die Polizisten, gefolgt von den Krankenschwestern oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Beides sind Verwaltungsleute. Dann geht es halt irgendwo weiter und in der Kernverwaltung denkt man halt an die grauen Mäuse mit Ärmelschonern. Die gibt's ja einfach nicht mehr. Es gibt keine grauen Mäuse und es gibt keine Ärmelschoner mehr. Aber es gibt noch immer das Image dass es ein bisschen so ist, ein bisschen nach Staub riecht. Und das Erleben ist auch vielfach so, obwohl da die Beamten nichts dafür können. Wenn jemand mit ein paar Formularen zum Amt kommt oder wenn jemand ein Formular ausfüllen muss beim Grenzübertritt, das er nicht hat, das er im Auto nicht findet, dann hat er keinen Kugelschreiber, dann sagt jeder, die Beamten sind ein bisschen deppert. Ja? Das sind nicht Sie, weil da hat man Ihnen was vorgegeben und die stehen an der Front und müssen den Schmarrn dann unter die Leute bringen. Also es hat schon auch viel damit zu tun, wie servisiert wird.
Und genau, es ist ja mehr Servicestelle.
Aber da geht es nicht nur um Servicestellen, da geht es auch um Imagepflege. Ich bin ja auch vielfach gescheitert in meinen Bemühungen. Ich habe jahrzehntelang immer wieder versucht, die Medien, also vor allen Dingen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen dazu zu kriegen, machen wir doch so eine Verwaltungssendung, wo eine junge, fesche, fröhliche, gescheite Finanzbeamtin über die Steuererklärung redet. Also nicht ein Grauer mit Brille und Krawatte und strengem Blick, sondern die Leute, die wirklich dort sitzen. Es gibt ja diese, junge Menschen, es gibt weibliche, es gibt Leute, die gut reden können. Also das einmal in die Medien, ins Fernsehen zu bringen, um zu zeigen, da reden wir von gleich zu gleich. Das sind Leute, das ist meine Nachbarin, mit der ich mir das ausmache. Das wurde nie aufgegriffen, weil es ist fad. In Wirklichkeit ist es gar nicht fad, wenn man es gut macht. Ja? Es gibt in anderen Ländern im Kontext von Fix Your Street, also die Bürger melden, wann der Kanaldeckel klappert, das ist das simple Beispiel, gibt es solche Ansätze und da bringt man dann die Beamten, die Verwaltung näher ran. Auf der kommunalen Ebene haben wir diesen Gap deutlich weniger als auf den höheren Ebenen der Landes- und Bundesverwaltung. Je weiter es weg ist von den Leuten, umso grauer wird das Image und daran kann man schon arbeiten, ist nicht einfach, aber man soll es tun, man soll es auch wollen. Auch die Politik soll es wollen. Die Politik hat ja auch kein Interesse, dass die Beamten gut dastehen. Die wollen selber gut dastehen. Vor allen Dingen die Berater der Minister. Das Ministerbüro lebt davon, dass das Ministerium, ist gleich die Beamten, keine gute Arbeit leisten. Dann würden die gute Arbeit leisten, braucht man kein Büro oder ein viel kleineres. Daher wird dem Minister vermittelt, die sind ja alle deppert im Haus, ja? Und irgendwann glaubt das vielleicht auch und da hat er dann gar kein Interesse mehr dran, das nach vorne zu bringen und das wird als Kostenfaktor empfunden und weniger Beamte ist besser als mehr. Stimmt ja nicht. Ja? Es kommt ja immer darauf an, wofür die mehreren Beamten eingesetzt werden. Wenn ich heute sage, ich will ein zweites Kindergartenjahr, dann brauche ich mehr Kindergärtnerinnen. Das ist mehr Beamte, aber das ist besser als weniger, weil ich habe ein zweites Kindergartenjahr. Und so differenziert muss man das sehen und so müsste man mit der Frage auch umgehen, mit der Frage des Image.
Ein weiterer Trend, den Sie im Buch noch ansprechen, wie Sie es nennen, Outsourcing. Dieser Wandel, der sich seit den 2000er Jahren abzeichnet, Dienstleistungen von außen zugekauft, diese profilierten Persönlichkeiten, die verschwinden von der Bildfläche und es bleibt alles anonym, damit geht auch die Verantwortung ein bisschen verloren. Was hat es damit auf sich?
Das kommt natürlich bei meinem Buch besonders deutlich heraus, weil ich über 300 Jahre Beratung in der Politik nachzeichne und wir hatten im späten 18. Jahrhundert so ganz große Figuren, die wirklich etwas bewirkt haben. Ich denke an Sonnenfels, der Freiherr von Sonnenfels, der den Kaiser Josef und die Maria Theresia beraten hat. Der hat wirklich bewirkt, dass die Folter abgeschafft wurde. Das war wirklich er. Und der Gens zur Zeit des Wiener Kongresses und danach hat wirklich Europapolitik gemacht und formuliert. Und der Karl Renner hat sich den Kelsen geholt für die Verfassung und der hat wirklich die Verfassung mitgestaltet. Das sind, wenn man so will, die Good Guys und dann gibt es natürlich auch Bad Guys. Es ist der Graf Hoyos, der eine üble Rolle in den Tagen gespielt hat, wo der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, weil er Ping-Pong gespielt hat zwischen Wien und Berlin und letztlich das aufgeschaukelt hat. Und der Sektionschef Hecht hat eine üble Figur gespielt, weil er den Abbau und das Ende der Demokratie mit juristischen Tricks, Verordnungstricks beschleunigt hat und so weiter. Ja. Das hat seine Vor- und Nachteile. Es zeigt aber, dass die politischen Entscheidungsträger gute Leute rund um sich haben wollten, auf Dauer. Ohne Angst, da hole ich mir jetzt jemanden, der meine Position gefährden könnte. Also bewusst nicht die Schwachen, die mir nicht gefährlich werden, sondern gute Leute in bestimmten Rollen hereinzuholen, das macht Sinn. Das machte Sinn in der späten Aufklärung, das machte Sinn im 19. Jahrhundert, im 20. macht auch heute Sinn. Es braucht ein Unternehmen, einfach ein gutes Management, das ein bisschen breiter aufgesetzt ist. Im Haus selber, in Permanenz. Und das ist gebrochen in den 2000er Jahren. Man hat auf die guten Leute in den Häusern nicht mehr so sehr gesetzt und hat begonnen zuzukaufen. Das hängt mit der Mediendominanz auch zusammen, weil für den Verkauf brauche ich Externe. Diese Externen hat man dann aber auch gleich für die inhaltliche Dimension genommen, um den Spin hinzukriegen, und hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Also ich habe es in dem Buch versucht, ein bisschen zusammenzurechnen. Es wurde sicher seit dem Jahr 2000 in Österreich für Politikberatung 2 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist nicht wenig. Das ist absolut nicht wenig. Die Frage ist, wenn man dieses Geld investiert hätte in die qualitative Verbesserung der Apparaturen, ob man da nicht mehr Effekt gehabt hätte. Aber jedenfalls das Zukaufen von außen ist kein guter Trend, weil die Berater entwerfen was, tragen das vor, entwerfen ein Plakat, lassen sich das gut zahlen und sind dann wieder weg. Da ist ja auch keine Verantwortung da. Lassen den Politiker allein, der wird dann abgewählt und dann ist gar niemand mehr da, der das zu verantworten hat, was geschehen ist. Das ist, gelinde gesagt, suboptimal. Und diese Berater bringen vieles an Kenntnissen mit, aber eines natürlich nicht, sie wissen nicht, wie ein Gemeinwesen funktioniert, worum es da wirklich geht, wie verwaltet wird. Das haben sie aus der Sicht der Konsumenten und der Bürger, aber nicht aus der Sicht derer, die es professionell machen. Und daher gehen da bestimmte Dimensionen leider verloren. Und ich habe das dann auch in der Zweiten Republik noch nachgezeichnet. Ich finde noch ein paar interessante Rollenverkörperer nach 45. Aber die letzten, wo man sagen kann, man kennt sie per Namen und weiß, was sie bewirkt haben, das waren die großen Kanzlerkabinette von Klaus und Kreisky, aber da rede ich von den 70er und 80er Jahren. Danach verflacht sich das und sie finden ab dem Jahr 2000 nicht wirklich mehr Einzelpersönlichkeiten rund um die Kanzler, die inhaltlich sehr viel beigetragen haben. Also es gibt Ausnahmen, einzelne Ausnahmen, aber nicht mehr in der Fläche, nicht mehr in der Menge, nicht mehr in der Masse.
Der Satz, nur kluge Fürsten können beraten werden, der ist...
Der Satz, dass nur kluge Fürsten gut beraten werden können, ist leider nicht von mir.
Machiavelli.
Das ist klassisch Machiavelli, ist ein gescheiter Bursch. Na klar, weil ein Dummlack weiß ja gar nicht, die richtigen Fragen zu stellen und weiß auch nicht, die richtigen Leute zu holen. Und daher kommt dann auch nichts Gescheites raus. Und... es ist auch notwendig, klug, gut zu sein als jemand, der sich beraten lässt, weil es ja auch darum geht, selber die Verantwortung zu tragen und die Entscheidungen zu treffen und nicht die Entscheidungen den Beratern zu überlassen und nur am Gängelband von Strings zu agieren und die Hand zu heben, wenn jemand sagt, jetzt wäre es gut, die Hand zu heben. Es gibt ja auch solche Beispiele in der internationalen Politik, wo man das Gefühl hat, ein Staatenlenker wird von hinten gesteuert, von irgendwem. Ja. Und das sind auch nicht gerade die besten Figuren, die es da gibt.
Eine Frage noch zum Abschluss. Wenn wir jetzt von dem Prozess gehen, vom politischen Wille als Impuls zum Handeln in der Verwaltung, welche Rädchen drehen sich denn in diesem Prozess, die man vielleicht nicht in einem Organigramm findet, die man nicht vermuten würde?
Es gibt hinter dem Organigramm und hinter den formalen Strukturen in derselben Bedeutung die informellen Strukturen. Das sind persönliche Verbindungen aufgrund politischer Loyalitäten oder anderer Netzwerke. Das spielt eine große Rolle. In der Gemeinde, wer mit wem kann und so, das ist schon eine wichtige Geschichte. Aber es ist natürlich auch im Ministerien durchaus ähnlich. Also das informelle Netz und die informellen Hierarchien. Dann sind es, was man so nicht sieht, die Außenbezüge. Also wo gibt es Einfallstore von außen herein in die Verwaltung? Direkt. Also wo docken Lobbyisten an? Wer wird einbezogen in Gremien, in Kommissionen, in Einzelberatungen? Wo holt man sich Know-how? Wo klopft man empirisch die Effekte einer Verwaltungsmaßnahme ab? Das sieht man auch nicht. Und man sieht nicht, aber vielleicht auch, weil es es nicht gibt, die Scharnier zwischen der Politik und der Verwaltung man sieht sie nur auf einer einzigen Ebene, der Minister und sein Ministerium. Aber hat ja nicht nur einen Scharnier, das hat ja sehr viel mehr. Gibt's jemand in der Verwaltung, der Parteiprogramme liest, der Wahlprogramme liest, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, was dahinter steht? Gibt's ein präventives Aufnehmen der gesellschaftlichen Tendenzen? Das klingt zu abstrakt. Ja? Das geschieht dort, wo gut verwaltet wird, geschieht das. Wo nicht gut verwaltet wird, geschieht es nicht. Da habe ich immer die Schweiz bewundert. In der Schweiz gibt es eine Bundeskanzlei. Und die Bundeskanzlei nimmt am Beginn einer Gesetzgebungsperiode das Wahlprogramm oder die Koalitionsvereinbarung an die Brust, hackt das klein in Arbeitspakete, schaut sich an, welche Zeit würde man brauchen, macht einen Zeitplan dafür, welche To-Dos waren auf der strategischen, auf der operativen Ebene und legt das der Regierung vor und sagt, habe ich das jetzt gut gemacht? Ja oder nein? Die Regierung sagt immer, ja, hast du gut gemacht. Und danach wird aber dann gearbeitet und danach findet auch das Controlling statt. Und wenn ein Punkt nicht umgesetzt wird, wird gesagt, ist nicht umgesetzt, aber das ist jetzt nichts Böses und die Medien schreien nicht, sondern okay, ist nicht umgesetzt, danke für den Hinweis, müssen wir schauen, warum ist nicht umgesetzt worden, müssen wir anders steuern, müssen wir anderes tun. Also man kann das schon tun. Ja, mit einem Balanced Scoreboard des Politischen in der Verwaltung zu arbeiten, das machen die klugen Verwaltungseinrichtungen, auch bei uns. Das sieht man überhaupt nicht, aber das ist bei weitem noch nicht flächendeckend.
Ja, diese Transparenz, die gibt ja auch wieder Rechtfertigung.
Ja, Transparenz gibt die Möglichkeit zu erklären, warum etwas nicht gegangen ist, dass das nicht aus Dummheit oder bösem Willen war und gibt die Möglichkeit, Alternativen aufzuzeigen, wie es doch gehen könnte und bringt irgendwie die Leute zusammen. Und das ist ja auch, die Medien machen Politiker-Ranking, ja? Und das Ranking läuft nach dem Parameter, zu wem habe ich mehr Vertrauen oder in Wirklichkeit, wen habe ich lieber und wer gefällt mir besser. Ja? Das Ranking sollte eigentlich lauten, wer hat mehr zusammengebracht? Wissen Sie was, wer zusammengebracht hat? Ist das gut, was der oder die zusammengebracht hat? Auf der Ebene wird nicht gedacht und diskutiert und das könnte man vielleicht stärker in den Vordergrund schieben.
Gut, ich stelle meinen Gästen zum Abschluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, Sie sind Bundeskanzler für einen Tag, haben den Nationalrat hinter sich und Sie können ein Gesetz bestimmen. Was hätten Sie denn gerne?
Ja, das wäre jetzt natürlich aktualitätsbezogen. Das Gesetz, das mit den Corona-Folgen umzugehen hat, da würde ich mal die Ärmel aufkrempeln und versuchen, etwas zu formulieren, was deutlich besser ist als das jetzige, gut funktioniert und mitgetragen wird von der Bevölkerung.
Die zweite Frage. Ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie drauf?
Oje, weil ich bin ja natürlich jemand, der den Verkauf weniger wichtig hält als das, was gemacht wird. Nein, das war der Scherz. Ich würde was sehr Abstraktes draufschreiben, nämlich eine Aufforderung. Trauen wir uns, mehr Demokratie zu haben und zu machen.
Nicht zu abstrakt. Die dritte Frage. Sie können mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Wen suchen Sie sich denn aus und warum?
Ja, ich bleibe bei den Lebendigen, bei den Toten wäre das irgendwie ein bisschen makaber. Ich bleibe bei den Lebendigen. Ich suche mir den Franz Franitzky aus, weil ich von dem immer noch ganz viel lernen kann und weil er für mich, vielleicht als Letzter, den Politikertypus verkörpert, den ich mag, nämlich Überzeugung haben, umsetzen, wissen, wie die Umsetzung geht und dazu zu stehen und offen zu kommunizieren.
Herr Matzka, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.